Humans, for the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things.
Well, why the big secret? People are smart. They can handle it.
A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk About Social und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Fake News in Corona-Zeiten auseinandersetzen. Jeder von uns hat hier auf seinem Zettel so eine ganze Liste stehen mit Sachen, über die er gerne mal sprechen will. Chris, wie geht's dir denn? Das können die Zuhörer nicht sehen, aber warum hast du einen Bart?
Weil ich faul und unorganisiert bin. ich habe es einfach vergessen. Ich bin raus aus meiner Routine. Ich bin leider etwas versetzt in meinem täglichen, in meinem Tagesablauf.
Selbst so Homeoffice-Tiere wie du kommen jetzt völlig durcheinander.
Ja, aber das liegt daran, ich habe mir das neue iPad gekauft und das kam am Freitag und ich habe das ganze Wochenende nichts anderes gemacht, als damit rumzuspielen und da musste ich halt Prioritäten setzen.
Okay. Ja, wie du vielleicht hörst du nichts, und das liegt daran, dass ich in meinem neuen Podcast-Zimmer in unserem neuen Büro hocke, natürlich komplett alleine, ist niemand anders hier. Aber es ist herrlich. Hier müssen wir ein bisschen Schallisolierung einbauen, aber ja.
Saugeil. Cool. Wenn du im Hintergrund heute Rockmusik genießen darfst, dann liegt das an meinen Nachbarn, denn die sind entgegen eines typischen Dienstagnachmittages tatsächlich heute zu Hause.
Geil. Ja. Ja, kommt auch noch dazu beim Homeoffice, ne, dass halt dann alle anderen auch da sind. Ja.
Ja.
Und sonst, wie betrifft dich das Thema Coronavirus? Bist du in der Quarantäne angekommen? Oder?
Also ich habe jetzt tatsächlich zum allerersten Mal es hat jetzt so ein bisschen meinen Freundeskreis erreicht, das ganze Quarantäne-Thema. Ich habe mit einem Freund telefoniert, der in Italien lebt. Und der sitzt jetzt in seiner Wohnung in Rom fest, weil der zu Zeiten des Corona-Ausbruchs in der Schweiz gewesen ist. Das war natürlich gut für ihn, ne? Also in der Schweiz ist die Situation ja nicht ansatzweise so schlimm gewesen wie in Italien. Ist jetzt aber von der italienischen Regierung eben wieder zurückgeflogen worden. Also ist jetzt wieder in Italien und muss jetzt in Rom für die nächsten 14 Tage seine Wohnung, darf er halt nicht verlassen. Er sieht das Ganze relativ entspannt. Tatsächlich findet er das sogar relativ cool, glaube ich, denn er meinte, er darf zum Beispiel nicht einkaufen gehen. Deswegen hat er halt jemanden, der alle 2 Tage zu ihm kommt und fragt, was er braucht und entsprechend eben für ihn einkaufen geht. Und das ist natürlich ein Luxus, an den er sich gewöhnen kann. Aber er hat halt auch keine Anzeichen bisher. Ich glaube, es hieß ja irgendwie, es dauert 10 Tage, bis du die ersten Anzeichen merkst, wenn du infiziert bist. Deswegen, das wäre natürlich tendenziell was dann eben erst auf ihn zukommt. Aber für den Augenblick, glaube ich, findet er das relativ komfortabel.
Ja, krass. Also für mich ist so hier Leben auf dem Land. Also so richtig hat sich für mich hier kaum was geändert, außer dass die A6 frei ist und man einfach schnell von A nach B kommt. Ist hier also klar und die Leute halten Abstand zueinander und so weiter. Aber also ich war ja eh noch nie der hier jedes Wochenende auf irgendeinem Dorffest oder auf irgendeiner Party abhängt. Deswegen hat sich für mich eigentlich kaum was geändert. Unter der Woche arbeiten und am Wochenende am Haus. Also
gestern war der Schornsteinfeger bei mir. Mhm. Und der kam rein und hatte eine Schutzmaske auf und Handschuhe an. Und sah insgesamt, so, also dadurch, dass er halt auch so ein Overall anhatte, sah er halt aus wie einer von diesen Wissenschaftlern im Schutzanzug, weißt du, die man dann irgendwie im Godzilla-Film sieht oder so, die irgendwie versuchen, in atomverseuchten Gebieten nach Überresten zu suchen. Mhm. War schon ein bisschen gruselig. Und der kam dann halt rein, hat sich hier um alles gekümmert und ist anschließend auch wieder gegangen, ohne irgendwie Handschlag oder so. Also, ne, cool.
Das Einzige, wo es mich so... Ja, das Einzige, wo es mich so richtig genervt hat, ist, wir hatten einen Arzttermin mit den Kids und dann, die lassen ja immer nur noch bestimmte Leute Anzahl in die Praxis rein und so weiter. Aber da kommt halt das dazu, was mich einfach wahnsinnig macht bei Ärzten, dass sie es halt nicht hinkriegen, die Termine so einzubuchen, dass du da hinkommst, dann sagen die, jo, du bist da, setz dich da hin, wartest 2 Minuten und bist dran, sondern du wartest ja dann da 45 Minuten. Und dann bist du halt da mit deinen Kids, musst dann irgendwie im Auto hocken, die langweilen sich natürlich auch zu Tode. weißt nicht, wann du rankommst, bist da ständig so am Hingucken und bist halt noch irgendwie zeitlich natürlich so ein bisschen so angespannt. Boah, das macht mich fertig. Also bei Ärzten warten, ich verstehe es nicht, gerade jetzt, wo die wirklich jeden da eigentlich eine SMS schreiben können, jo, du kannst, heute sollst du kommen, wir hängen jetzt eine Stunde hinterher, kannst eine Stunde später kommen. Ich verstehe es nicht, es macht mich unendlich aggressiv.
Ja, verstehe ich.
Na gut, lass uns quatschen über Dinge, die uns auch aufregen. Wie zum Beispiel die ganzen Fake News, die so rumfliegen. Wir haben uns so ein bisschen ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht magst du mal anfangen mit einem Thema.
Ja, wodurch wir darauf gekommen sind tatsächlich war, ich habe einen Anruf bekommen von meiner Mom. Keinen Anruf, sie hat mir geschrieben. Und zwar hatte ich jetzt ein Paket zu ihr liefern lassen. Und sie schrieb mir, ja Mensch, hoffentlich kommt das noch an. Die Post liefert ja jetzt nicht mehr. Und ich so, was, wie, die Post liefert nicht mehr? Ich meine, in diesen Zeiten, da weißt du halt nicht, ob du selbst nicht up to date bist oder ne, ob da irgendwie was falsch verstanden wurde. Ich also im Internet recherchiert, wie sieht das aus, was ist da neu, was ist da tatsächlich passiert? Und wie sich herausstellt, ist es eben tatsächlich eigentlich nur so, dass die Post einen Notfallplan veröffentlicht hat. Und in diesem Notfallplan stehen eben die Schritte, die die Post ergreifen würde, wenn sich die Pandemie noch weiterentwickelt, beziehungsweise wenn wir eben einen kritischen Zustand in einzelnen Gebieten erreichen, sodass die Anzahl der Infizierten und das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter der Post dort so hoch wäre, dass also eine ordnungsgemäße Ausführung der Tätigkeit, die die Post nochmal ausübt, nicht mehr möglich wäre. Und das Ganze ist gestaffelt nach Anzahl der Infizierten in einem Gebiet liegt bei 10%, Anzahl der Infizierten in einem Gebiet liegt bei über 60% und Anzahl der Infizierten in einem Gebiet liegt bei über 80%. Und in der dritten Stufe der Infizierten, da würde die Post tatsächlich nur noch rechtliche Schreiben und Einschreiben zuschicken. Also eigentlich alles an Postverkehr für sogenannte postbevorzugte Instanzen. Ne, das sind also Behörden, Polizei und solche Sachen. Und dann wäre halt, weiß ich nicht, wären eben die Amazon-Lieferungen für Leute, die in diesen Gebieten wohnen, gegebenenfalls eingeschränkt. Zu diesen Einschränkungen ist es bisher aber noch nicht gekommen. Und diese Meldung, die eigentlich inhärent etwas sehr Gutes ist, etwas Positives, weil man halt sagen kann, ach Mensch, ja cool, ne, der große Dienstleister Post, auf den wir momentan mehr angewiesen sind als je zuvor, der stellt sich eben darauf ein und der weiß, was da auf ihn zukommt. Und die haben einen Plan, ja, die haben schon vorausgeplant und die wissen, was dann passiert. Das ist eine coole, eine spannende Nachricht, die irgendwie Zuversicht generiert. Und wenn man halt aber nur die Headline liest, und da gehöre ich tendenziell auch dazu, zu jemandem, der nur die Headlines liest, dann denkt man sich halt, fuck, die Post hört jetzt auf, Pakete auszuliefern, was mache ich jetzt, wo kriege ich, keine Ahnung.
Alles auch meine, das Problem, dass die Headlines dann natürlich so, dass die Headlines so gestaltet werden.
Ja, klar.
Dass genau eben das geschrieben wird, ne, hier von wegen, Post hört auf auszuliefern und dann, wenn sie gut sind, schreiben sie irgendwann unten noch, klären sie das quasi nochmal auf, ihre Clickbait-Headline. Aber ich glaube, die meisten machen sich die Arbeit dann nicht. Ne? Die schreiben dann nur noch, wenn Corona weiter sich aus, bla bla bla. Also das ist wirklich dieses so Headline-Lesen. In solchen Zeiten wie jetzt ist natürlich fatal dann. Beziehungsweise auch so, das ist auch eine Frage an dich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ist solche Headlines schreiben auch fatal? Also wo liegt da die Verantwortung? Liegt die Verantwortung beim Nutzer oder bei den Medien?
Naja, am Ende ist es, du willst Umsätze generieren. Und die Umsätze generierst du eben durch Klicks. Und also natürlich, du hast als Journalist eine aufklärerische Tätigkeit, aber gleichzeitig bist du Mitarbeiter eines Unternehmens und du versuchst eben alles für den wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens zu tun. Dementsprechend ist es nur eine natürliche Konsequenz, glaube ich, dass du halt Nachrichten so aufbaust, dass sie am Ende umsatzfördernd wirken. Also ich verstehe das schon generell dahinter. Ich würde tatsächlich eben eher sagen, es ist inconvenient, also es ist für den Nutzer nicht die intuitivste Art und Weise, seine Nachrichten zu lesen. Aber auf der anderen Seite hat es eben, du bist ein perfektes Beispiel dafür. Es hat eben die Konsequenz bei einigen Nutzern, dass sie sagen, ich höre halt auf, so unendlich viel, teilweise auch unwichtige News zu konsumieren. Und ich fokussiere mich eben jetzt auf das, was tatsächlich relevant ist oder was einen Einfluss auf mein Leben hat. Und diese News lese ich aber im Detail. Ne? Und ich glaube, das ist die Konsequenz, die das für uns bedeuten sollte. Wir sollten halt weniger insgesamt fokussieren und uns mehr darauf konzentrieren, Dinge zu konsumieren, die ja irgendwie eine Relevanz für uns haben. Ne? Und dann kommen wir automatisch weg von diesem Headline-Lesen. Gleichzeitig natürlich kriegen wir aber Headlines an, wie, keine Ahnung, hier Harry und Meghan verabschieden sich von Instagram. Ja, natürlich kriege ich da drauf.
Ne? Aber ich weiß nicht, ob das dieselbe Qualität hat, wie zu verbreiten, die Post schließt. Oder ein anderer Skandal, den du auch jetzt auf deiner Liste mitstehen hast, aber der uns auch als Firma betroffen hat. Wir arbeiten eben für einen großen Lebensmitteleinzelhandel. Und da gab es einige Fake News, unter anderem, dass die komplett schließen, dass die sonntags jetzt plötzlich alle geöffnet haben, dass sie nur noch beschränkte Öffnungszeiten haben. Also da gab es jede Menge an Falschmeldungen, was dazu geführt hat, dass wir ganz schön im Community-Management zu ackern hatten, diese ganzen Nachrichten zu widerlegen, den Leuten auch so Vertrauen wieder beizubringen, ne? Dass die Versorgung wird nicht unterbrochen und so weiter. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass, was da abgeht und was auch eben durch, ich sag jetzt mal, Photoshop, verschiedene Webseiten, die so aussehen, als wären sie echte Zeitungen und du kannst da deinen eigenen Artikel hochladen, was wir auch schon mal für einen April-Scherz benutzt haben, für einen Kunden. Also das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich krass, wie viele Möglichkeiten das Internet da bietet, falsche Nachrichten zu verbreiten.
Ich staune halt auf, wie viele Bilder in falschen Kontext gesetzt werden. Also ich erinnere mich, die drei größten Bilder, die ich in den letzten paar Wochen zugeschickt bekommen habe, das eine ist dieser Asterix-Comic, der ist schon ein paar Jahre alt und da gibt es halt einen Römer, der heißt im Französischen, im originalsprachigen Comic heißt der Coronavirus. Die Römer bei Asterix haben ja immer einen Namen, der auf US endet. Und Coronavirus ist im Italienischen ein Wort, was total Sinn macht, weil der Virus insgesamt halt generell schon mal irgendwie existierte oder irgendwie noch eine andere Bedeutung hatte oder so, weiß ich nicht. Kann man im Internet recherchieren.
Also, das hat genau, das Coronavirus halt gibt es schon länger, das ist eine Virengruppe. Also die existieren ja schon länger, ja.
Die Bildunterschrift ist halt, die Autoren von Asterix haben den Zustand in Italien vorausgesehen, ne? Also, nein, haben sie halt nicht. Das ist halt einfach ein fucking Witz gewesen. Dann, ich glaube, da haben wir
letzte Folge schon mal drüber gesprochen. Sorry, das ist ja kurz mit Reinhager. Unter demselben hat auch, wie heißt er denn, das Gauland gepostet, unter demselben Credo quasi. Ja, der Coronavirus, der hochgefährliche aktuelle Coronavirus ist doch schon lange bekannt. Ja, Corona, die Gruppe ja, aber nicht der Virus, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Absurd, ne? Das ist ein Politiker. Also,
Naja, das sind halt am Ende auch nur Menschen. Das sind ja auch keine Übermenschen. Die müssen auch irgendwie, die haben dieselben intellektuellen Ressourcen und Kapazitäten wie wir auch, aber natürlich eine höhere Verantwortung. Die sollten eben noch eher recherchieren, was sie da lesen. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Das zweite Bild, was ich vor Augen habe, ist die Simpsons-Folge aus irgendwie Staffel 4 oder so, also zig Jahre her, Jahrzehnte her. In denen ein Virus eingeflogen wird, irgendwie die japanische Grippe oder so, ne? Wo du jetzt eben auch Fotomontagen siehst, wo im Hintergrund, der heißt irgendwie Kitty-Virus oder so, also in der Originalfolge, und jetzt heißt er halt Coronavirus in den Fotomontagen, die du überall online findest, und das heißt halt, ja, die Simpsons haben schon damals vorausgesehen, warum wussten wir nicht davon oder warum haben wir nicht auf Matt Groening gehört? Absoluter Bullshit, ne? Und das Heftigste, was ich jetzt halt gelesen hatte, war, und da bin ich halt gar nicht auf den Originalartikel drauf gekommen, sondern da bin ich drauf gekommen, weil ich den Korrektivartikel gelesen habe. Und zwar gibt es so einen extra Faktencheck für Artikel, die mit Coronavirus zu tun haben, und die Headline hier ist: Nein, Ausgangsbeschränkung soll nicht die Ankunft von 20.000 neuen Flüchtlingen vertuschen. Wo ich halt denke, ja, natürlich, der Coronavirus ist künstlich designt, Nintendo hat sich den ausgedacht und jetzt haben sie den halt in China mal probeweise gelauncht, um irgendwie mal zu etablieren, so ein Soft-Launch, erstmal wir fangen in asiatischen Ländern an und dann rollen wir das Ganze global aus. Was für ein Wahnsinn, einfach zu davon, also anzunehmen, dass das eine politisch inszenierte, künstliche Mache ist, dass hier eine Krankheit ausbricht, vor der wir uns nicht schützen können. Ich finde das absolut Wahnsinn.
Also das Krasse daran finde ich ja immer diese logische Herbeiführung. Also nehmen wir mal das Argument an, der Virus wurde erfunden, um die Flüchtlinge hier einzuschleusen. da muss man sich mal überlegen, das hat ja dann nicht nur die deutsche Regierung erfunden, sondern die kompletten weltweiten, alle Organisationen, die Nachrichten, die Krankenhäuser, alle spielen dieses Spiel mit, nur damit in Deutschland 20.000 Flüchtlinge sich einschleichen können.
Ja.
Das ist also dieser, wenn man das mal zu Ende denkt, diesen Wahnsinn, der sich da ausgedacht hat. Also wie kommt man auf diese Idee, dass das nur ansatzweise Sinn machen könnte? Oder auch zu sagen, ja, das hat sich eine Regierung ausgedacht, ja, um was zu tun? Also was war das Ziel? Also einen Haufen Menschen auszulöschen? Oder also was, ich verstehe dann immer, wenn dann sowas gesagt wird, so eine Argumentation, dann ist doch immer die Frage, ja, cool, jetzt hat's geklappt. Was passiert, also was ist Ihnen jetzt gelungen, welcher Coup?
Naja, eine Argumentation, die ich gehört habe, das ist eine WhatsApp-Nachricht gewesen, die mir weitergeleitet wurde. Und zwar, also ziemlich lang, da hat sich jemand elaboriert, Gedanken darüber gemacht. Der hat nämlich formuliert, der Virus wurde designt und wurde weltweit ausgerollt, damit die Regierungen weltweit jetzt die Chance haben, die Währungsreform, die insbesondere in Deutschland bzw. in der EU dringend erforderlich wäre, also herbeiführen zu können, ohne dass die Leute auf die Straße gehen. Wir werden jetzt alle enteignet und die Inflation sozusagen, also die Staatsverschuldung geht halt so weit, dass wir im Grunde halt wieder bei Null anfangen müssen und die Währung reformiert wird. Und weil es eben sonst zu Aufständen und Revolutionen und Demonstrationen in den Straßen kommt und die Leute sich das nicht gefallen lassen würden, müsste man das jetzt halt so machen, damit, ja, halt wie gesagt weltweit einfach die Währungen reformiert werden können. Was aber eben gleichzeitig bedeutet, dass wir machtlos mit zusehen müssen, wie unsere Geldreserven halt kleiner werden und wir das halt alles verlieren. Ich habe die Nachricht nicht mehr vor mir, deswegen kann ich das nur so 0815 wiedergeben. Aber was ich halt ganz, ganz interessant fand, war in dieser Nachricht selbst, war eine derartige Überzeugung drin, dass ich halt dachte, da ist wirklich jemand, der hat, also, und das kann ich nachvollziehen, wirklich ein Stück weit, der hat halt so sehr Angst, dass er jetzt auf sich alleine gestellt zu Hause sitzt und nichts machen kann. Er ist absolut ohnmächtig zu Hause, hat keinerlei Handlungsspielraum und muss mit zusehen, was auf der Welt aktuell passiert und kann nicht tätig werden. Du kannst nichts machen. Und ich glaube, das macht
also einfach vielen Leuten Scheiß Angst. Wir haben ja gezeigt, was man in der letzten Folge darüber gesprochen, was man machen kann.
Ja, okay. Es gibt Möglichkeiten. Das heißt, du kannst teilhaben. Du kannst
aber ich verstehe, was du sagst mit dieser. Das ist das Emotionale. Man hat das Gefühl, man wird überrollt und kann nichts tun.
Ja. Ja, genau. Also und ich denke, da kommen halt die wildesten Verschwörungstheorien dann am Ende her. Ne? Also, dass du einfach Angst hast und dir aus Angst, dass du hilflos irgendwie auf dich alleine gestellt irgendwo sitzt, dir ausdenkst, dass irgendeine Macht über dir steht, die zumindest noch die Kontrolle über die Situation hat. Weil nichts macht mehr Angst, als davon ausgehen zu müssen, dass niemand mehr weiß, was abgeht gerade. Und niemand mehr klar sagen kann, erstens, wann hört das Kontaktverbot auf? Oder in einigen Regionen, wann hört die Ausgangssperre auf? Ne? Also wie lange geht das alles noch so weiter? Diese Angst vor dieser Ungewissheit, glaube ich, löst dann so Dinge aus, wie hier auch eine Headline, Hubschrauber verteilen Desinfektionsmittel über Bayern.
Ja. Ja. Die Rosinenbomber, wie früher in der DDR.
Ja. Ich meine, ich hab nicht die Unterlagen zu sagen, dass das nicht stimmt. Ich lese mir das halt nur durch und denke mir, nee.
Ja, das, also so geht es mir auch mit ganz vielen Nachrichten, die ich lese, wo man merkt, die funktionieren deshalb, weil sie auf ein bestimmtes emotionales Bedürfnis einzahlen. Ja. Und dieses so, ja, wir brauchen da eine starke Führung von oben. Also dieser Irrglaube, dass ja, dass jemand das für uns schon regelt oder jemand das für uns regeln muss oder da muss nur jemand ran, der mal durchgreift und dann ist, ne, also so ein bisschen wie sich Lindner jetzt hinstellt und sagt, ja, also das muss jetzt hier bald mal aufhören mit der Quarantäne, sonst geht die Wirtschaft krachen. Da habe ich heute gerade von Ghanas Präsident ein Zitat geteilt, der halt sagt, also grob auf Deutsch übersetzt, wir wissen, wie wir die Wirtschaft wieder hinkriegen, aber wir wissen nicht, wie wir tote Menschen lebendig machen.
Ja.
Und das zeigt einfach so ein bisschen die Prioritäten, die es jetzt gibt. Ne? Also ja, es mag sein, dass das wirtschaftlich jetzt einiges flöten geht, aber da müssen wir uns jetzt, da müssen wir jetzt einfach durch. Ansonsten sterben ja halt tausende Menschen. Und das kann es, glaube ich, oder sind ja auch schon einige gestorben. Und wenn man sich Amerika anguckt, die das wirklich sehr, sehr, sehr schlecht handhaben mit ihrem Präsidenten, die stehen am Anfang eines riesengroßen, tragischen Zustands. Also wenn ja. In New York schon Militärschiffe hingefahren werden, damit die genug Krankenhausplätze haben, da weiß man einfach mal, wie bedrohlich die Situation ist. Und von den Dingern haben die nicht so viele. Die können die nicht überall hinfahren. Also das ist schon ziemlich krass. Ich will mal noch auf was eingehen, was ich finde, was genau zu diesem so über WhatsApp werden Sachen verschickt, sehr gut passt, weil bei uns in der Dorfgruppe gibt es eine Nachricht, die taucht immer so alle 3-4 Monate mal wieder auf und da an, und die heißt: Wir bekommen gerade Meldung intern von der Feuerwehr. Es sind Leute unterwegs, die sich von Haus zu Haus durcharbeiten und kontrollieren wollen, ob die jetzt seit Januar gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhanden sind. Nicht reinlassen und Polizei rufen, eine organisierte Verbrecherbande. Weiter posten, bitte lass keinen rein, bitte zahlreich teilen. Und das Absurde ist, das wird halt bei uns wirklich regelmäßig, wird genau dieser Wortlaut, taucht dann wieder mal in dieser Gruppe auf. So völlig random. Und tatsächlich hat jetzt mal jemand geantwortet, jo, derselbe Wortlaut wurde schon vor einiger Zeit mal gepostet. Ich glaube nicht, dass das aktuell ist. Und dann antwortet die Person, die das geteilt hat, ah ja, dann hat sich's ja erledigt. Das ist so, wo du so denkst, du verbreitest hier gerade Nachrichten, die irgendwie völlig random, und man hat halt das Gefühl, ne, wenn das jemand, das ist auch eine Person, die das in der Gruppe geteilt hat, die so im Ort quasi ein Ansehen hat, der schreibt, wir bekommen gerade intern Meldung von der Feuerwehr, dann tut er halt so, als ob er gerade offizielle Nachrichten hier verbreitet. Und dabei ist einfach mal so ein schöner Spruch, den irgendwer mal irgendwo geteilt hat, um so ein bisschen Angst zu verbreiten und gegen Ausländer wahrscheinlich zu hetzen. Und das wird einfach so, ohne darüber nachzudenken, ohne das, weißt du, er hat es nicht von der Feuerwehr bekommen, offensichtlich. Und teilt es aber trotzdem. Und das finde ich schon krass. Auch ohne Hinweis darauf, hey, ich habe das auch nur von einem Freund bekommen, aber hier so, ne? Also das finde ich krass.
Wobei ich speziell bei sowas jetzt zum Beispiel denke, das Risiko ist relativ hoch. Also auch da gibt es Bestätigungen anderer Artikel, die jetzt halt weiter und weiter hochploppen. Die Menschen sind halt verunsichert. Und damit kannst du, ob du dich jetzt als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgibst, ob du dich jetzt als Mitarbeiter, als Schornsteinfeger, fuck, der Schornsteinfeger war hier. Naja, nee, aber der kommt seit Jahren, das ist derselbe Typ, den kenne ich schon. Aber die, oder ob es jetzt ein Mitarbeiter von der Feuerwehr ist, ne? Also es sind unterschiedliche Leute, du kannst dich eben als solcher ausgeben, die Menschen sind verunsichert, lassen dich gegebenenfalls halt rein in die Wohnung und keine Ahnung, also es gibt Betrügerbanden ohne Ende da draußen und ich glaube, die Gefahr, dass so eine Betrügerbanden jetzt eben aktiv werden, ist noch wesentlich höher als je zuvor. Weil das ist halt ein gefundenes Fressen für die. Aber natürlich, generell teile ich deine Einstellung, wenn du irgendwie in semi-offizieller Position etwas teilst, was du nicht selber wenigstens einmal grob recherchiert hast, dann ist das schon ein bisschen
ja, ich finde, du hast völlig recht. Zu sagen, better safe than sorry, Leute, passt auf. Mhm. Ne? Man hört es, ist nur ein Gerücht. Die Art der Nachricht macht ja die Musik. Aber so einfach so eine Nachricht so zu teilen und zu tun, als ob es offizielle Meldungen sind, das finde ich halt das Problem dabei, weil das ist ja nicht die einzige Nachricht, die bei uns dann so rumgeht, ne, in so einer Gruppe, sondern, aber ich finde es so symptomatisch. Man liest irgendwas, ja, und dann wird es einfach geteilt, ohne drüber nachzudenken. Und das ist jetzt gerade so mit diesem da in Griechenland versteckten Arzt, der da irgendwelchen Quatsch in die Kamera erzählt, den natürlich kaum einer nachweisen kann, weil keiner hat die wissenschaftlichen Ressourcen. Ne? Dafür braucht man natürlich dann wirklich Background-Wissen, aber der spricht einfach seine Wahrheit und legt da bestimmte Studien so aus, wie es ihm passt, und tut dann so, als ob, ja, ist nicht kein kritischer Virus. Was steckt da bei ihm im Kopf dahinter, zu sagen, ja Leute, ihr braucht euch keine Gedanken machen, geht ruhig alle raus, macht Party, und dann werden Leute krank und sterben, und er denkt sich dann, ja, ist ja eine normale Grippe, ist ja alles, also ich verstehe nicht, was da die Motivation so dahinter ist, solche so zu tun, also das runterzuspielen. Was hätten wir davon, wenn jetzt alle draußen rumrennen und die Grippe oder der Coronavirus halt massiv ausbricht? Also was ist der, ich verstehe diese Positionierung nicht, was man da macht, wenn man solche Aussagen trifft und sowas verbreitet.
im Kollektiv haben wir nichts davon, aber die Einzelperson hat halt eine Plattform, die sie sonst möglicherweise nicht hat. Das ist doch das, also das ist doch was viele einfach auch wollen.
Ja, aber das muss man mal überlegen, zu welchem Preis. Also es ist ja nicht, dass du erzählst, hey, im Supermarkt ist Mehl ein Euro günstiger, weil bla bla bla, sondern du erzählst halt, ja, Leute, geht raus, steckt euch an, ist kein Problem, ist wie eine Grippe. Das ist halt echt, das ist halt potenziell tödlich für Leute, ne?
Klar, aber also genau die diesen Wahnsinn hast du halt einfach in einer Welt, in der Medien- und Informationsverbreitung so einfach ist wie möglich. Also wer sagt, dass das Hand und Fuß haben, was wir hier gerade erzählen, und wir ballern es halt auch irgendwie da raus, einfach damit, keine Ahnung, man unsere Stimme hört und wir der Meinung sind, wir haben mal was erzählt.
Ich finde schon, wir setzen uns halt kritisch damit auseinander. Also wir setzen uns ja, wir tun ja nicht so,
als ob
wir
jetzt... Aber das meinen vielleicht andere Plattformen auch. In einer anderen Art und Weise, weißt du? Also ich glaube, das ein oder andere rechtspopulistische Medium wird sicherlich halt auch sagen, wir setzen uns kritisch mit dem auseinander, was uns die Staatsmedien vordiktieren. Das ist deren Auffassung, das ist deren Weltbild, das ist deren System, in dem die leben. Und wenn das deine subjektive Auffassung der Dinge ist, dann bist du der Meinung, dass das, was du nach außen postulierst, und selbst wenn das halt irgendwie ein rechtspolitischer Podcast ist, dass das halt gut ist, dass die Leute das hören, dass das wertvoll ist, was du da verteilst. Ne? Ob das jetzt objektiv wertvoll ist, ist dann also eine ganz andere Frage, aber das nimmst du nicht wahr, weil du in deinem subjektiven Kosmos bist. Genauso wie die Informationen, die wir jetzt hier zum Beispiel auseinandernehmen, das sind halt Sachen, von denen wir einfach der Meinung sind, das muss man irgendwie kritischer betrachten, und deswegen geben wir es nach außen. Aber halt auch das spielt sich in unserem subjektiven Kosmos ab. Und dadurch, dass es halt keine Kontrollinstanz mehr gibt zwischen einzelnen Nutzern, die einfach ihre Inhalte aufnehmen, und wenn es halt einfach nur ein wütendes Video ist über die Scheiß-Experience, die man gerade beim Arzt hatte, und dass man sich darüber aufregt, Leute, Alter, habt euch mal nicht alle so, es kann doch nicht sein, dass ich beim Arzt 45 Minuten warten muss, damit ich irgendwie meinen Scheiß-Termin auf die Kette kriege. Das muss doch alles mal ein Ende haben, das ist doch absoluter Wahnsinn. So, peng, ne? Du denkst nicht drüber nach, du nimmst ein Video im Affekt auf, du ballerst das in WhatsApp und keine Ahnung, von den Leuten, mit denen du das teilst, teilen es halt irgendwie wieder drei weitere, von denen teilst dann wieder drei weitere, und peng, hast du irgendwie 60.000 Leute erreicht, ohne dass du es wolltest, mit deiner komischen Wutbotschaft, die du vielleicht halt gar nicht großartig überlegt hast, und dann irgendwie im Nachhinein dir auch denkst, oh ja, scheiße, vielleicht hätte ich doch noch mal eine halbe Stunde länger drüber nachdenken sollen, bevor ich das aufgenommen habe. Ne? Also ich glaube, dass das passiert halt einfach in unserer super, super medialen Welt.
Also du glaubst, das ist einfach ist der Zeit geschuldet, dass wir halt schneller kommunizieren, dass auch mal so Falschmeldungen mit durchrauschen.
Ja, und ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen. Genau. Es ist in unserer Verantwortung zu verstehen, was da passiert, was da steht, ob das Sinn macht, was wir da lesen, ob das im großen Gesamtkontext irgendwie herleitbar ist, ob das sich mit anderen Quellen deckt, die wir ebenfalls lesen. Und ich verstehe, dass das dass das nervig ist. Es ist Arbeit und es ist ein Aufwand, den man irgendwie in Kauf nehmen muss, um Nachrichten zu verarbeiten. Aber ich glaube, es liegt halt in unserer Verantwortung, allein, dass wir so viel Zugang zu so vielen verschiedenen News-Kanälen haben, wirklich zu verstehen, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Was kann ich für mich akzeptieren, was kann ich zu meiner Wahrheit machen und was nicht. Was ist halt einfach nur leicht zu verdauen und leicht zu lesen und unterhält mich und macht Spaß, ne? Keine Frage. Und was sind die Dinge, die tatsächlich eben Stellenwert haben und von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, sodass ich die eben weiter kommuniziere. Ne? Es macht immer Spaß, wenn du der Erste bist, der eine sensationelle Headline mit jemandem teilen kannst. Ne? Meine Güte, wie viele Bilder habe ich gestern bekommen, als es geschneit hat. Ne? Alle haben sich gefreut, geil, hat geschneit, komm, ich bin der Erste, der hier ein Bild postet. Ja, verstehe ich. Ich verstehe das. Ne? Das Problem ist halt einfach nur, wenn du das dann irgendwie jemandem erzählst, der dann wirklich auch glaubt, was du erzählst, und der halt nicht hinterfragt, was er da sieht, dann trittst du möglicherweise eine Welle los, die du im Nachhinein gar nicht verantworten willst.
Ne? Okay, dann lass uns mal von dieser negativen Welle runterkommen und mal hingehen zu was Positivem. John Krasinski, Schauspieler aus Amerika, der auch bei The Office, also wie hieß das in Deutschland, Stromberg, im Prinzip das amerikanische Format davon, oder Stromberg kam nach dem amerikanischen Format, und nach dem Englischen, bla bla bla. Aber der hat einen YouTube-Kanal eröffnet, in dem er nur gute Nachrichten verbreiten will.
John, what is SGN? That's a good question. For years now, I've been wondering, why is there not a news show dedicated entirely to good news? Well, desperately seeking my fix somewhere else, I reached out to all of you this week, asking, nay, begging for some good news.
Ja, er hat es ganz selbstironisch, oder was heißt selbstironisch, aber mit Selbstkritik schon. Er weiß, dass das alles so ein bisschen hemdsärmlich zusammengeschraubt ist. Aber es war einfach wirklich unterhaltsam. Er hat sehr, sehr gut gemacht. Hat noch Steve Carell dazu geschaltet, weil The Office 15-jähriges Jubiläum hatte. Er hat am Ende noch mit einem Mädchen gesprochen, die gerade ihre letzte Chemotherapie hatte. Und da ist halt so ein Video, wie sie nach Hause gekommen ist und alle per Social Distancing sie in der Straße quasi begrüßt haben, ist viral gegangen, mit der hat er kurz gesprochen. Also, und die hat sich zum Beispiel am Ende auch nochmal bedankt bei allen, die tatsächlich zu Hause bleiben und eben kranke Menschen wie sie vor dem Virus dadurch schützen, dass er sich eben nicht ausbreitet zu Personen, die eben besonders gefährdet sind, wenn die jetzt noch einen zusätzlichen Krankheitserreger im Körper haben, besonders so einen, der nicht heilbar ist im Moment oder nur schwer, also der, wo es keine Impfung dagegen gibt. Genau, also da hat sie sich nochmal bedankt und es ist wirklich, also wirklich ziemlich cool gewesen, mal nur positive Nachrichten zu hören. Hat man auch oft dann Tränen natürlich in den Augen, was einen dann irgendwie krass berührt, weil die negativen Nachrichten, die rauschen schon nur noch so durch.
Ja, die negativen Nachrichten sind halt einfach auch das, was sich am Ende verkauft. Good News will kein Mensch mehr hören.
Ne? Ich schon. Ich habe voll Bock auf diese Good News. Also ich habe auch irgendwie so eine positive Grundhaltung. Alter, in Deutschland, die Zahlen fangen an, ein bisschen abzuflachen. Wir kriegen das in Deutschland hin. Wir schaffen das einfach als Gemeinschaft mit all unseren Flaws und Fake News und so, die durchlaufen. Wir werden das schaffen, durch diese Krise zu kommen, gemeinsam. Und da wird am Ende auch noch eine halbwegs stabile Wirtschaft dann wieder draus entstehen.
Aber wo ist da die Sensation? Wo ist die Sensation in der Nachricht, wir schaffen das schon?
Ja, das ist halt keine Sensation
drin. Eine Sensation wäre sowas wie, Deutschland hat das Krankenhaus mit den wenigsten Corona-Patienten in ganz Europa. Boom! Ne? Es ist ein Superlativ in der Headline und das kann ein Clickbait-Titel sein, ne? Weil ganz unten steht dann halt irgendwie, was weiß ich, das Hotel ist irgendein, das Krankenhaus ist irgendein Provinzkrankenhaus und in der Region leben halt nur 3 Leute. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich glaube, um Good News für den Mainstream zugänglich zu machen, braucht es einen Superlativ. Ne?
Zum Beispiel, Deutschland nimmt Patienten aus Frankreich und Italien auf. Ist eine super positive Nachricht, aber du weißt genau, was in den Comments abgeht. Ja, als ob wir in Deutschland nicht genug kranke Leute hätten. Jetzt nehmen wir aus dem Ausland noch Leute auf. Bei uns ist doch noch nicht mal die Krise vorbei. Also man kann auch eine gute News benutzen, um die negativen Leute auf einer Seite zu ziehen. Ja, aber ich finde es trotzdem eine gute Nachricht. Hey, wir haben Kompetenzen, da auch anderen Ländern noch zu helfen. Und ich finde es eine schöne Nachricht, auch für Europa.
Du, absolut. Ich bin absolut bei dir, aber der sensationsgeile Chris in mir, der halt morgens seinen Newsfeed aufmacht, um zu gucken, mal gucken, welche Celebrities sich jetzt noch alles mit Corona infiziert haben, ne? Der braucht halt der braucht halt sowas wie, die Heilungsrate in Deutschland ist höher als in allen anderen europäischen Ländern. Oder Europas Verlauf Europas Krisenreaktionen sind irgendwie 20 Mal so effizient wie die der USA oder sowas. Oder in Europa hat sich die Pandemie, 5-mal langsamer ausgebreitet, als es jetzt in den USA ist. Also ich brauche eine Steigerung, ich brauche etwas Sensationelles, ich brauche etwas, was groß ist, etwas, was so aufregend ist, dass ich nach der Headline sogar noch weiter gucke und mir anschaue, was passiert. Und es kann halt auch sowas sein wie, die Situationsreports, die Berichterstattung ist zum Beispiel in Deutschland, genauer oder schneller als in anderen Ländern. Sowas in der Richtung. Ne? Also damit ich die Affinität für Good News erreiche, brauche ich halt irgendwas Spannendes da drin. Und ich weiß, dass ich darauf gut konvertiere, weil ich das halt in anderen Bereichen habe. Also zum Beispiel, ich bin großer Fan von Videospielen. Das heißt also, es ist für mich ich gucke mir Videospiele-Trailer oder Berichte zu Videospielen an, wenn ich irgendwas finde, wie, die größte Map die es jemals in einem Open-World-Game gegeben hat oder so. Oder der komplexeste Handlungsraum, den ein Strategiespiel jemals hatte oder so. Ne? Also es ist immer, wenn ein Superlativ mit drin
was ist, was du da aber beschreibst, ist ja sehen, eher, ich würde jetzt oder, mal sagen, Entertainment oder Ahnung, Infotainment, Spiel, wenn man so will. Also für dich ist ja die Headline schon fast so eine Art Unterhaltung und dann willst du wissen, was steckt dahinter, ne? Und dann so. Da habe ich halt, da bin ich halt richtig, ich bin da richtig allergisch dagegen, ne? Also ich kann das nicht haben, wenn dieses so, solche Headlines, ich finde die auch spannend und ich will dann auch wissen, warum ist jetzt dieser Kohlkopf so besonders und der größte Kohlkopf der Welt? Was so einen eigentlich überhaupt, und warum ist die Windel vom Baby von Kate, Meghan und dem Prinzen von ihrem Baby, die ist besonders groß und das muss man, also so solche schwachsinnigen
Headlines. Hast du wirklich eine Headline über einen Kohlkopf gelesen?
Nein, weiß nicht, ich habe mir jetzt das Schwachsinnigste ausgedacht, was mir eingefallen ist.
Weil ich hätte wissen wollen, was mit diesem Kohlkopf los ist.
Genau, das meine ich ja. Du musst halt was völlig Absurdes mit Personen in Verbindung setzen, die bekannt sind. Oder was so. Und wenn du das so. Aber ich finde, das ist halt so schwierig heutzutage und vielleicht war das schon immer schwierig und mir ist es nie aufgefallen. Aber ich finde, es gibt eben einen Unterschied zwischen einer Information und Unterhaltung. Und eine Information kann natürlich den Charakter haben, hier ist eine schnelle Info, oh Gott, da breitet sich was aus, wir wissen noch nicht, was es ist. Oder das haben wir gelernt nach 2 Monaten Corona-Epidemie oder Pandemie.
Ja, also ich verstehe, wo deine Einstellung herkommt. Und generell glaube ich halt, dass es, es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die würden dasselbe sagen. Aber es hat zum Beispiel für mich, es ist wichtig, dass Nachrichten einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben, weil ansonsten konsumiere ich es nicht. Also wenn ich die Wahl habe zwischen meinem Newsfeed und TikTok und ich weiß, dass ich von dem einen nicht unterhalten werde, dann mache ich halt TikTok an. Ne? Und natürlich auch darüber kriegst du halt irgendwie in gewisser Weise News, aber das sind halt alles irrelevante Informationen, die ich da bekomme, ohne die ich einfach auch
aber,
nehmen kann.
Aber ich gehe doch nicht in meinen Newsreader, um entertained zu werden.
Ich voll. Also ich voll. 100%. Das Ding ist, ich gucke die Tagesschau nicht. Ich halte die Tagesschau nicht aus. Ich halte es nicht aus, dass mir eine halbe Stunde jemand mit so wenig Gesichtsmuskeln, wie ich es mir nur vorstellen kann, ohne eine Regung monoton Nachrichten vorliest. Das packe ich nicht. Wirklich, da schlafe ich ein.
Das ist doch die Grundlage des Versuchs, zumindest objektiv zu berichten. Der Versuch, nichts ein Gewicht zu geben, sondern nur die Dinge so, wie sie sind, zu präsentieren, ohne sie für den Zuschauer schon vorher zu deuten, zu skandalisieren, zu den Eskapismus da drin noch herauszuheben. Und für dich, übrigens Alexa Skill, Tagesschau in 100 Sekunden, hast es in 100 Sekunden durch, in knapp über einer Minute bist du durch. Also ich finde das, natürlich bin ich auch kein Fan davon, jetzt mir nur monotone Nachrichten reinzuziehen.
Pass auf, es geht nur bedingt um die Monotonität. Vielleicht, pass auf, ich kann es am besten in Zusammenhang setzen mit folgender Geschichte. Ich hatte in der Schule einen Geschichtslehrer. Und der Geschichtslehrer war einfach anders als alles andere Lehrpersonal an meiner Schule. Wirklich, kannst du nicht in eine Schublade packen, ist absolut irre gewesen. Dieser Geschichtslehrer hat vor unserer Klasse gestanden und hat, ich weiß nicht mehr, ob es eine einfache Stunde oder eine Doppelstunde war, also 45 oder 90 Minuten über Napoleons Russlandfeldzug erzählt. Einfach erzählt. Ja? Er hat einfach darüber gesprochen, was passiert ist. So, und du sitzt halt, du stehst vor einer Klasse, keine Ahnung, Zehntklässler oder weiß, 9. Klasse, weiß ich nicht. Ne? Du stehst vor einer Gruppe junger Leute, den Scheiß egal ist, was Napoleon in Russland wollte, ne? die da halt irgendwie sitzen, um am Ende, keine Ahnung, keine 4 auf dem Zeugnis zu haben, um halt irgendwie durchzukommen mit dem ganzen Ding. Und niemand in unserer Klasse hat irgendetwas anderes gemacht, als einfach an seinen Lippen zu hängen. Wir haben alles stehen und liegen lassen. Niemand musste sich irgendwie die Zeit vertreiben. Wir haben dem Typen einfach eine Stunde lang zugehört. Und ich schwöre dir, es gibt Filme, die ich geguckt habe, es gibt Serien, die ich geguckt habe, die in ihrem Spannungslevel nicht ansatzweise da rankommen, wie dieser Mann erzählt hat. ich, also nicht, dass ich danach irgendwie das Thema zu Hause selber weiter recherchiert hätte, aber ich war so maximal entertained in dieser Zeit. Unfassbar entertained, weil er es mit einer Art, ich weiß gar nicht, was ich für ein Adjektiv nehmen soll. Also er hat es auf eine Art beschrieben, wie, weiß ich nicht, wie ich mir wünschen würde, dass ein Skript darüber, was dann später verfilmt wird, einfach definiert, was ich sehen muss. Er hat es mit so einer Leidenschaft erzählt, er hat es mit so viel Herzblut erzählt und er hat es nicht unsachlich rübergebracht oder so, sondern er hat es halt einfach so erzählt, wie man eine Geschichte lesen will. Und er hat in der Stunde danach einen Test mit uns darüber geschrieben, den er nicht angekündigt hatte. Und ich glaube, selbst der schlechteste Schüler in unserer Klasse hat eine 3 bekommen. Und das allein hat einfach gezeigt, die Affinität für ein Thema. Und wir hatten nicht nur geschichtsinteressierte Schüler in unserer Klasse, bei weitem nicht, ne? Aber die Affinität für dieses Thema ist plötzlich da gewesen. Und die Kids haben halt verstanden, worum es ging und haben die wichtigsten Informationen behalten, einfach weil es ausreichend unterhaltsam für die war. Ich glaube,
sorry, dass ich da so interveniere, aber du vermischt hier jetzt auch langsam Dinge, weil das eine ist, ich bereite Informationen für eine bestimmte Zuhörerschaft, Leserschaft auf. Ja. Das andere ist, ich nehme mir Fakten oder Fragmente, baue die so zusammen, wie ich denke, dass es eine geile Story ergibt und erzähle am Ende eine Geschichte, die nie existiert hat.
Ja, aber das meine ich nie. Wir haben uns darüber unterhalten, dass News unterhaltsam sein müssen. Und dein Statement gerade war, dass Nachrichten nicht unterhaltsam sein können, wenn sie sachlich und unvoreingenommen und unbiased rübergebracht werden sollen. Und da stimme ich halt nicht.
Da stimme ich halt nicht zu.
Ich finde, es gehört Emotionen dazu. Du brauchst eine Leidenschaft, du brauchst einen Entertainment-Faktor. Und ganz ehrlich, wenn Politiker das begreifen würden, wäre Politik für junge Leute wesentlich unterhaltsamer. Ich finde es super spannend, dass Trump an der Regierung ist, weil mir die Nachrichten einfach so viel mehr Spaß machen. Ne? Was hat er heute wieder Verrücktes gesagt? Was ist heute wieder Abgedrehtes abgegangen? Das macht viel Spaß. Das ist scheiße insgesamt, aber es macht trotzdem viel Spaß. Wenn wir ein richtig...
Genau, und das ist aber, finde ich, ganz, ganz gefährlich, weil wenn du jemanden hast, der Blödsinn und Schwachsinn erzählt, ja, und das aber, und da der, ja, Entertainment-Faktor draus entsteht und die Leute aber, oder auch dann eben manche anfangen zu verwechseln zwischen, Alter, der muss hier einen Staat führen, der ist nicht dazu da, uns zu unterhalten. Ich finde schon, dass du recht hast zu sagen, eine Nachricht muss aufbereitet werden für einen Empfänger, dass ihm das schon so, dass er da auch zuhören will. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht der Fan, der sagt, okay, Tagesschau ist jetzt mein großer Moment am Abend, da muss ich davor hocken. Auf keinen Fall. Ich finde tolle Bildchen, geile Videos und lieber gucke ich mir eine fette Dokumentation an, als irgendwie so eine trockene, einer sitzt vor der Kamera und erzählt mir 45 genau. Minuten was. Definitiv. Trotzdem, finde ich, muss man halt dabei aufpassen, zwischen Entertainment, Fakten, ja, und Berichterstattung, dass da irgendwie so ein Bogen schlagen wird, dass das halt nicht, die Fakten dürfen nicht verformt werden, um den Entertainment-Faktor zu erhöhen. Und das ist das, was gerade sehr viel passiert. Genau, ganz
genau. Also, und, aber das ist das, was ich halt eigentlich, oder was eigentlich, glaube ich, das Schwierige ist. Es fällt so viel leichter, oder es scheint den Redaktionen so viel leichter zu fallen, aus den negativen Informationen und den negativen Highlights, den negativen Superlativen, Geschichten sich zusammenzuspinnen, die dann halt vielleicht nicht ganz so wahr, aber maximal unterhaltsam sind. Und wenn du ernsthaft für den Mainstream verdaulich mit Good News hinterhersteuern willst, musst du Good News auf eine Art und Weise entwickeln, dass sie eben dieselben Charakteristika erfüllen, wie die Bad News halt auch. Also du nutzt die Möglichkeiten, die dir vorgegeben werden, und kehrst sie halt einfach eben entsprechend um. Das, was unser Geschichtslehrer mit der tatsächlichen Geschichte, die man nicht verändern kann, die ist halt nun mal so passiert, gemacht hat, nämlich sie auf eine Art und Weise aufzubereiten, dass sie wirklich spannend und wirklich begeisternd ist. Genau das müsste man halt einfach mit einer Geschichte machen, wie zum Beispiel Deutschland nimmt Patienten aus Frankreich und Belgien auf. Ja, das ist cool, ne? Aber das allein reicht halt nicht für eine Headline. Oder es reicht natürlich für eine Headline, klar, eine bestimmte Followerschaft wird das ansprechen. Aber eine Followerschaft, die eben in diesem riesigen Wust aus sensationellen Headlines versucht, sich seine Highlights herauszupicken. Es gibt nun mal 700 Headlines, die man sich am Tag reinziehen muss. Da irgendwie die wichtigsten rauszuholen und dann aber die positive Meldung so gut zu gestalten, dass die Headline wirklich hervorsticht, das ist tatsächlich, glaube ich, die Kunst. Es reicht nicht aus für den Mainstream, es reicht nicht aus, einfach nur Good News zusammenzuschreiben und die rauszupacken. Aber wenn du jemand bist, ja, also jemand, den man zum Beispiel aus The Office kennt oder wenn du Harald Schmidt heißt oder so, ne, dann kannst du halt einfach Sachen, also dir deine Kolumne ausdenken und dir deine Kolumne zusammenschreiben und du bekommst halt einfach eine Plattform und die Leute hören dir zu, allein dafür, wer du bist. Und wenn du dich dann der Mission verschreibst, positive News zu spreaden, so wie Krasinski das jetzt hier macht, dann ist das einfach nochmal, also dann kannst du gegebenenfalls auch auf die Superlative verzichten. Aber als Medium, als Redaktion, die insbesondere auf wirtschaftliche Erfolge versucht zu verzeichnen, ist, glaube ich, das Superlativ einfach das Alpha und Omega.
Und ich finde, also du hast da recht, ne? Also zum Beispiel Hasan Minhaj Patriot Act.
Geil! Bei Netflix, ja, richtig.
Ist das beste Beispiel für mich. Für mich, wenn so Nachrichten wären.
Ich würde nur noch Nachrichten gucken, den ganzen Tag.
Genau, ja. Genau, auf jeden Fall. Ne? Der präsentiert einfach, aber da steckt halt auch ein großes Vertrauen natürlich dahinter, dass er die Fakten recherchiert. Ne? Also er kriegt einfach den Vertrauensschuss, Vorschuss sozusagen. Aber trotzdem, also ich finde, da amerikanische Late-Night-Shows und so arbeiten ja da auch viel mit. Seth Takes a Closer Look oder Last Week Tonight, wenn die ihre großen Dinger machen. So, das ist ja alles auf jeden Fall immer gut recherchiert und sowas. Tatsächlich, finde ich, haben wir da in Deutschland eine kleine Lücke. Also Böhmermann hat immer mal wieder so Segmente davon gemacht. Mhm. Sharak Shapira ist, glaube ich, zu sehr dann wurde er ja auch abgesetzt leider, ist zu sehr abgerutscht in Unterhaltung und hat dann eben zu wenig Info gemacht. Deswegen, also ich glaube, Böhmermann könnte so ein bisschen der Auftakt sein für so eine neue Art von deutschem Berichterstattung, die auch ein bisschen tiefer geht. Das finde ich halt ganz schön. Und Late Night Berlin hat auch Potenzial dazu, aber die sind halt natürlich viel zu sehr im Faktending. Und er sagt ja auch selber nach seinem Skandal, dass er kein Journalist ist und da sich auch nicht sieht. Böhmermann ist ja da immer so ein bisschen zwischen den Welten. Also das finde ich, ich finde, du hast recht, dass Nachrichten auf jeden Fall Entertainment sein müssen. Aber das Entertainment kann nicht erfunden werden. Das muss nur sein, wie präsentiere ich eine Nachricht, die ein Fakt ist, so, dass sie ansprechend ist. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall. Aber deswegen die Wahrheit zu verdrehen, das kann nicht der Weg sein.
In der nächsten Folge möchte ich 10 positive Headlines von dir hören und ich bringe 10 positive Headlines von mir mit. Wir suchen uns jetzt aus unseren Newsfeeds 10 Headlines, die wirklich richtig positiv sind. Und nächste Woche haben wir dann 10 schöne kleine Motivationsbooster, die wir uns gegenseitig pitchen können. Da habe ich Bock drauf. Ich notiere mir jetzt meine Hausaufgabe.
Sehr gut. Finde ich super. Mache ich gerne. Habe ich auch schon einige parat, die ich jetzt schon gerne mit dir teile.
Vorarbeiten zählt nicht.
Okay, alles klar. Ab jetzt. Okay, also, was ich gerne noch so loswerden möchte, ist wirklich sich eben mit Fake News oder mit News generell einfach kritisch auseinanderzusetzen, besonders mit diesen großen Nachrichten, wo es dann heißt irgendwie, der Virus ist kein Problem mehr, geht alle raus und es schreibt aber irgendwie nur eine Quelle oder auch zum Thema Impfungen gegen den Virus. Also dass man da einfach, jeder kann seine Meinung vertreten und seine Meinung haben und findet dafür sicherlich auch seine Argumente. Die Argumente sollten eben nur auf Quellen, Fakten basieren, die da wirklich eine Validität haben und auch auch wirklich sinnhaft sind. Ja. Das ist mir einfach nochmal wichtig, weil mich das schon sehr im Alltag belastet, wenn dann wieder über WhatsApp in irgendeiner Gruppe so ein Kettenbrief kommt, wo ich dann schon wieder durchdrehen könnte, wenn man dann anfangen müsste.